Bellerin seeking out Aaron Ramsey. Aubameyang! Oh, brilliant! And with devastating effect, Arsenal back in it! And Ramsey has put Lacazette through here. And he gets his strike away and scores!
One point would reflect on too gladly. The substitute, Alexandre Lacazette. This could be a famous derby win.
Aubameyang. Trying to play in Torreira, and he has. Lucas Torreira! It's four!
Der Wind der Veränderung von Unai Emery wehte wie ein Hurricane durch das Emirates, schrieb die BBC. Darüber müssen wir natürlich sprechen in dieser Episode 93 vom German Gunners Podcast. Und ob unser 4:2 gegen die Spurs nur ein laues Lüftchen ist, werden wir schon am kommenden Mittwochabend sehen, wenn es gegen Manchester United geht im Old Trafford. Auch darüber werden wir natürlich sprechen und werden auch die restlichen Spiele der englischen Woche ausführlich beleuchten. Dazu natürlich die Özi-Saga und die Frage, was machen wir eigentlich mit Aaron Ramsey nach seiner guten Leistung im North London Derby. All das in Episode 93, wie immer an den Mikrofonen Christian und Felix.
Ja, hallo, schönen Abend.
Ja, so ist es. Der Abend ist schön, der Wochenstart war auch schön, weil der Sonntag schön war. Jetzt haben wir natürlich haben wir nicht das Gefühl, dass wir irgendwie in England sind oder in London, wo man sozusagen dann den Bürokollegen, der vielleicht Spurs-Fan ist, irgendwie schikaniert, wenn man dann morgens ins Büro kommt. Aber trotzdem, insgesamt gestaltet sich so ein Wochenanfang dann doch deutlich einfacher mit so einem Derby-Sieg.
Auf jeden Fall, da ist der gehasste Montag selbst bei dem dunklen und regnerischen Wetter mit Sonnenschein erfüllt, ja.
Ja, so ist es halt, ne, was so ein Fußballspiel auslösen kann.
Definitiv, es ist der Wahnsinn. Aber naja, das ist ja, warum wir es auch immer uns so gerne angucken
können. Genau, wir werden gleich in Ruhe über das Spiel gegen die Spurs sprechen mit Jonathan @esterdocs auf Twitter. Und im zweiten Teil blicken wir natürlich dann auf die Partie bei Man United. Bevor wir in die Analyse des Spurs-Spiels gehen, vielleicht kurz zu den Tagesaktualitäten, die heißen Mesut Özil. Ihr werdet es ja sicherlich mitbekommen haben, er stand gestern nicht im Kader, wie er auch schon gegen in der Europa League nicht im Kader stand und gegen Bournemouth nicht gespielt hat. Es ist mysteriös, ein wenig dahingehend, dass der Verein sagt, er hätte ein Rückenproblem seit längerer Zeit. Komischerweise war er aber nicht als Ausfall oder fraglich in der Verletztenübersicht für den Spieltag angegeben.
Auch nicht für die Europa League, ne?
Also, genau, auch nicht für die Europa League. Gestern nach dem Spiel auf der Pressekonferenz kam die Frage auf, seit wann die Verletzung bei Özil aufgetreten ist. Daraufhin sagte Emery nur, er wüsste es nicht. Und auf die Frage, war Özil im Stadion? Ich weiß es nicht.
Ja. Das ist natürlich
kurz, aber knapp. Kurz, aber knapp. Jetzt kann man bei Emerys Pressekonferenz natürlich mehrerlei da rein interpretieren. Entweder er hatte einfach keinen Bock, er hat die Frage nicht verstanden, oder es scheint wirklich in irgendeiner Form zu knistern zwischen den beiden. Ja, wir wissen es nicht. Die Situation ist dahingehend ein wenig pikant, weil aus meiner Sicht der Verein ein wenig Tor und Tür geöffnet hat für Spekulationen, weil sie eben mit der Verletzung nicht so transparent umgegangen sind, wie sie es eigentlich bei Verletzungen machen.
Ja,
es gibt Gerüchte, wonach er dann irgendwann keine Lust hatte zu trainieren am Wochenende, als Emery ihm wohl gesagt hat, dass er nicht von Anfang an spielt. Egal, ob diese Gerüchte jetzt stimmen oder nicht, aber sie finden ihren Platz, weil der Verein schlecht agiert hat in dem Fall. Also das ist eigentlich das, was sich am meisten ärgert. Ob die Frage jetzt zu diskutieren ist, brauchen wir Özil nicht, die halte ich für völligen Quatsch, weil er hat jetzt mal zwei Spiele nicht gespielt, da haben wir zwar 6 Punkte geholt, aber das ist mir alles zu kurzfristig gedacht. Also aus meiner Sicht, was zu debattieren wäre, ist, wie ist der Verein mit der ganzen Situation umgegangen und haben wir uns jetzt noch eine zusätzliche Baustelle geschafft, und das ist nicht ganz so gut gelungen gewesen.
Nicht optimal. Man muss natürlich jetzt sehen, wird es noch eine Baustelle in größerem Ausmaß, oder kann man es jetzt, so wie man es ja scheinbar jetzt auch versucht hat, ein bisschen kippen und ein bisschen wieder Ruhe in diese ganze Thematik hineinbringen, ne? Also man kann natürlich sagen, das ist jetzt ein mieser Ausfluch quasi aus dieser ganzen Situation, indem man sich vorher quasi durch, fehlerhaftes Nicht-Kommentieren der Situation gebracht hat. Ich weiß es nicht so wirklich, was dahinter steckt, ob das jetzt wirklich tatsächlich Rückenprobleme sind. Es ist jetzt nicht so, als ob er die nicht schon mal gehabt hätte.
Es ist auch vollkommen okay, wenn er Rückenprobleme hat. Dann frage ich mich halt, warum es nicht kommuniziert wird.
Genau.
Eine Stunde vor Anpfiff, wo dann die Aufstellung auf einmal ist.
Das ist halt,
er war in den Trainingsbildern ja auch nicht zu sehen.
Genau, er war in den Trainingsbildern nicht zu sehen. Das heißt, ich glaube, da hattest du mich gleich am Samstagabend schon mal kurz getextet. Also es war auffällig, dass er im Training am Samstag auch nicht war. Von daher hätte man das ja durchaus kommunizieren können. Vielleicht wollte man aber auch nicht zu sehr und zu viel preisgeben von einer möglichen Anpassung der Taktik ohne Özil an die Spurs. Entschuldigung, halte ich jetzt auch nicht für unrealistisch, diese Vorgehensweise, diese Denkweise. Es ist und bleibt natürlich ein Punkt, der zu diskutieren ist. Für Mittwoch bei United ist er ja auch fraglich, laut dieses Statements von Arsenal nunmehr. Das heißt, ich gehe auch nicht davon aus, dass er gegen United zumindest nicht von Anfang an spielt. Was dann danach kommt und wie es dann danach weitergeht, werden wir sehen. Aber es bleibt definitiv ein Thema.
Und es bleibt ein Thema, weil er ja wohl auch gegen Bournemouth nicht gespielt hat und das scheinbar irgendwie Unzufriedenheit ausgelöst haben soll.
Vielleicht kamen dann die Rückenschmerzen von der harten Bank.
Das kann natürlich sein. Im Endeffekt ist das nur Spekulation und ihr wisst, wie wir sind. Wenn man nur spekulieren kann, ohne in irgendeiner Form etwas an Kaffeesatz zu haben, der sich dann auch verfestigt, dann lohnt es sich einfach nicht, weil... ich denke, wir sind uns einig, dass wir Özil über die gesamte Saison hin benötigen und es auch in dieser Saison schon genug Spiele gab, wo er das gezeigt hat. Ob er jetzt zu viel kostet für das, was er leistet, ist eine andere Diskussion, die man natürlich führen kann, aber die kann man immer führen und jetzt nicht abhängig von diesen ein, zwei Spielen, wo er mal nicht dabei war. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich tippe darauf, dass er Mittwoch nicht im Kader stehen wird. Alles andere würde mich, ehrlich gesagt, überraschen.
Ja, mich auch.
Gut, vielleicht dann Samstag gegen Huddersfield. Wenn er auch da nicht im Kader stehen würde, dann würde ich mir nicht um Özil Sorgen machen, sondern mehr um seine Verletzung.
Ja, dann wäre also, das tatsächlich ein etwas härteres Rückenproblem.
Ja, letztendlich hat er aber auch sich unklug verhalten wieder, weil er wohl nicht im Stadion war. Also offensichtlich nicht, weil sonst hätte man ihn vielleicht auch mal gesehen oder eingeblendet mit der Kamera. Das ist ja eigentlich... Das britische Fernsehen ist da ja nicht so zimperlich und geht gerne auf die Tribüne mit den Kameras. Hat man auch nichts gesehen und wenn er wirklich da gewesen wäre, hätte Emery auch sagen können, ja, er saß auf der Tribüne und war in der Kabine. War auch nicht der Fall. Also sagen wir mal so, ein bisschen müffelt schon.
Leicht,
leicht. Gut, okay. Ja, also das ist aber auch wirklich der einzige negative Aspekt und einzige kleine negative Fleck eines doch recht hervorragend gelaufenen Sonntagnachmittags im Emirates. Darüber wird Christian jetzt sprechen mit Jonathan @Astrodox auf Twitter. Und im zweiten Teil der Episode blicken wir dann voraus auf das United-Spiel.
Kommen wir also zu unserem heutigen Gast. Wir haben uns Jonathan Meinecke @Astrodox auf Twitter eingeladen, um über das gestrige North London Derby gegen die Spurs zu sprechen und unseren grandiosen 4:2-Sieg. Ja, erstmal Grüße an dich, Jonathan.
Ja, erstmal moin zurück. Danke für die Einladung und freut mich, hier zu sein. Ja, ist eine schöne Sache auf jeden Fall.
Wir freuen uns auch. Wir hatten gerade schon kurz abgestimmt. Du hattest das Spiel gestern natürlich auch mit großer Erwartung verfolgt. Wie ist so deine übergeordnete Einschätzung nach dem 4-2 gestern gegen die Spurs?
Extrem positiv. Also ich war sowohl, was das Spiel angeht, als auch, was das Ergebnis angeht, extrem positiv überrascht. Also ich hatte kein sonderlich gutes Gefühl vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gerade unter Wenger in den letzten Jahren halt gegen die Spurs regelmäßig so aussah, dass die Schwächen, die man als Team hatte, gerne ein bisschen hervorgehoben wurden, die Stärken nicht wirklich eingebracht werden konnten. Und gestern gegen die Spurs war das von Anfang an komplett anders als gewohnt. Und das war eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Das ist ein gutes Gefühl, guter Eindruck und gute Laune.
Ja, das ist auf jeden Fall unterm Strich echt ein super Start auch in die Woche dann. Ich hatte dieses komische Bauchgefühl in dem Moment, als ich gesehen habe, dass Mike Dean pfeift. Ging dir das auch so?
Ich kann absolut nachvollziehen, wo das herkommt. Ja, also so ein bisschen ja, bisschen nein, was eher daran liegt, weil ich in der Premier League auch einfach wenige Schiedsrichter sehe, bei denen ich kein schlechtes Bauchgefühl hätte.
Das ist ein gutes Argument, ja.
Die sind dann auch eher die, bei denen Arsenal auch keine sonderlich gute Bilanz hat. Also wenn ich mir Atkinson angucke oder Michael Oliver, das sind so die Schiedsrichter, bei denen ich von der Leistung her im Normalfall noch das beste Gefühl habe, aber die Bilanz unter denen ist halt für Arsenal auch ziemlich schlecht. Insofern, ja, aber Mike Dean ist halt schon einfach eine Klasse für sich.
Wo wir gerade bei Mike Dean sind, wie bewertest du die Entscheidung zum Elfmeter für die Spurs?
Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, es ist ein klarer Elfmeter, als ich es einfach nur in Realgeschwindigkeit gesehen habe. Insofern kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass er ihn gegeben hat, aber im Endeffekt war es halt nichts, muss man dann dazu auch sagen. Also ich dachte am Anfang, er hat ihn klar getroffen, aber ja. Im Endeffekt hat sich aus keiner Perspektive, die dann nochmal gefolgt ist, der Eindruck bestätigt, sodass ich dann auch mit jeder Perspektive mehr gedacht habe, okay, das ist eine glasklare Schwalbe. Ja. Glasklar sagt sich jetzt im Nachhinein einfach, wie gesagt, in Realgeschwindigkeit dachte ich, das ist ein klares Foul. Und da muss man dann auch ein Stück weit sagen, Holding war es ja im Endeffekt, der da so reingegangen ist. Es ist halt auch ein Stück weit naiv, im Strafraum so in ein Tackling zu gehen. Und wer war es bei Twitter? Ich glaube, Ted Knudsen hatte es auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da dann Elfmeter verursacht, extrem groß ist, wenn man so reingeht. Und es eher faszinierend war, dass Holding es geschafft hat, ihn nicht zu treffen. Also, ja.
Ja, stimmt. Also gebe ich dir recht. Das Tackling ist natürlich dann schon monstermäßig, wenn man das im Strafraum dann so ansetzt. Um das vielleicht an der Stelle ein bisschen abzurunden, bist du dann vor dem Hintergrund auch ein Verfechter des Videoassistenten und froh, dass der in der kommenden Saison in der Premier League kommt?
Ja, absolut. Ich gehöre ja auch immer noch zu den gefühlt wenigen, zumindest auf Twitter gefühlt wenigen, die es in der Bundesliga insgesamt als eine Bereicherung ansehen. Ich kann vieles von der Kritik nachvollziehen, weil es halt auch teilweise in der Bundesliga immer noch ziemlich schlecht umgesetzt wird. Das wird in Spanien, in Italien meiner Meinung nach teilweise deutlich besser gelöst, auch schneller gelöst. Aber wenn man sich auch in den vergangenen Monaten allein schon wieder ansieht, was in der Premier League teilweise an Fehlern übersehen wird, bin ich schon sehr froh, wenn es da nochmal Unterstützung gibt. Und ich habe zuletzt wenig mit Schiedsrichtern gesprochen, beziehungsweise da eine Unterhaltung über das Thema gehabt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für die einfach im Endeffekt eine erhebliche Entlastung sein wird. Und wie gesagt, gerade jetzt die Szene gegen die Spurs, es war meiner Meinung nach ein Fehler von Dean, aber ich kann auch nachvollziehen, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Und gerade bei solchen Szenen kann Videobeweis halt extrem helfen.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich bin da auch für, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man es wirklich gut umsetzt, wenn man es schnell macht und dadurch im Endeffekt nicht so den Schwung im Endeffekt aus der Begegnung an sich dann rausnimmt. Nach der ersten Halbzeit lagen wir ja bekanntlicherweise 2-1 zurück. Es war halt so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen einen komischen Eindruck, weil ich ja eigentlich, das hattest du ja eingangs auch gesagt, eigentlich mit der Leistung ganz zufrieden war. Woran machst du es fest? Machst du es jetzt nur an dieser Entscheidung des Elfmeters, die wir gerade besprochen haben, fest, dass wir zurückgelegen haben? Oder hast du auch irgendwo einen Bruch gesehen im Spiel selber?
Bruch würde ich nicht sagen. Also ich war tatsächlich zur Halbzeit mit der Leistung immer noch zufrieden. Also, dass man zurückgelegen hat, war so ein Paradebeispiel von manchmal ist Fußball einfach unfair. Also aus dem Spiel heraus haben die Spurs ja eigentlich nichts nennenswert kreiert an Chancen und dann da aus so einem Freistoß, bei dem Leno gepatzt hat, plus an dem Elfmeter, der im Endeffekt keiner war, zurückzuliegen, war schon einfach wahnsinnig unglücklich. Ich war deswegen auch ein Stück weit verwundert, dass Emery dann direkt zweimal gewechselt hat zur Halbzeit, weil ich auch mit der taktischen Ausrichtung an sich völlig zufrieden war und eigentlich nicht den akuten Veränderungsbedarf gesehen habe. Was einen Bruch im Spiel angeht, ich würde es nicht als Bruch beschreiben, aber man hat so um die, ich sag mal, 25., 30. Minute schon gemerkt, dass Arsenal einfach Tempo rausnehmen musste. Weil die Anfangsphase halt wahnsinnig intensiv war, weil man extrem früh und aggressiv draufgegangen ist, Druck auf die Abwehr ausgeübt hat, gerade auch im Gegenpressing immer wieder sehr intensiv hinterher ist und das kostet halt wahnsinnig viel Energie und das hat man zwischenzeitlich schon gesehen, dass man da einfach nochmal so ein, zwei Gänge rausnehmen musste, was an sich auch völlig legitim ist. Ich fand auch, dass Arsenal das in Summe eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Natürlich sind die Spurs dann mehr an den Ball gekommen, natürlich haben sie da dann ein bisschen besser auf den Ball laufen lassen, aber auch da fand ich, war es nicht so, dass sie sonderlich viel konstruktiv damit gemacht hätten. Insofern kein wirklichen Bruch, sondern mehr einfach eine natürliche Veränderung des Spielverlaufs, wie es einfach häufig der Fall ist. Dass sich das dann direkt gerecht hat, auf so unglückliche Art und Weise, würde ich tatsächlich im nächsten Jahr als das ansehen, nämlich unglücklich. Ja. Und ein Stück weit dann auch noch Naivität in manchen Szenen, wo man es einfach nicht gut gemacht hat.
Ja, ja, definitiv. Also ich war nach den 45 Minuten eigentlich auch insgesamt eigentlich mit einer guten Einschätzung in die Halbzeit gegangen, abhängig jetzt mal vom Ergebnis. Du hast gerade schon angesprochen, die zwei Wechsel von Emery zur Pause. Lacazette und Aaron Ramsey, die sich ja, naja, in bilderbuchartiger Weise dann auch bezahlt gemacht haben. Lacazette trifft selbst und Ramsey mit zwei Vorlagen. Findest du, dass Emery eigentlich entweder A, immer die richtigen Entscheidungen zur Halbzeit trifft oder B, vielleicht am Anfang es falsch macht?
Das ist eine schöne Frage. Als Antwort würde ich so ein bisschen zu beiden tendieren. Also jetzt konkret bezogen auf Spurs würde ich falsch gemacht überhaupt nicht unterschreiben. Ich finde, die Einstellung war von Anfang an hervorragend und hat das auch richtig gut umgesetzt und es war taktisch auch ein klarer Pluspunkt, wie man aufgelaufen ist im Vergleich zu den Spurs. Also dass man in dem 3-4-3, was man hatte, im Vergleich zur Raute der Spurs einfach ein wahnsinniges taktisches Übergewicht auch hatte, dass man die numerische Überzahl auf dem Flügel wahnsinnig gut ausspielen konnte, dass man es sehr gut hinbekommen hat, trotzdem im Mittelfeld nicht zu sehr in Bedrängnis zu geraten, weil man eben früh Druck ausgeübt hat, weil man die Passwege ins Mittelfeld gut zugemacht hat, weil man da dann auch direkt im Rückwärtspressing gut agiert hat. Insofern würde ich Emery hier gar nicht vorwerfen, dass er irgendwie zu Beginn was falsch gemacht hätte. Im Gegenteil, ich fand es sehr gut. Da würde ich dann nur eher sagen, dass er dann tatsächlich zur Halbzeit nochmal hervorragend reagiert hat. Und auch auf eine Art und Weise, die ich persönlich jetzt überhaupt nicht als offensichtlich empfand oder als zwingend notwendig empfand, sondern ich hätte einfach dazu tendiert, so weiterzumachen wie vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein Stück war dann einfach die offensiven Möglichkeiten, die man hatte, halt nochmal zu versuchen, ein bisschen zu forcieren. Aber die Anpassungen, die er dann gemacht hat, haben halt hervorragend funktioniert. Also man hat dann durch die Hereinnahme von Lacazette vorne nicht an Präsenz eingebüßt, obwohl man numerisch in der Offensive noch einen Spieler weniger hatte. Aber durch die Hereinnahme von Ramsey dann noch, hatte man im Mittelfeld noch mal mehr Präsenz, konnte den Spurs da noch mal ein Stück weit mehr den Zahn ziehen und hat gleichzeitig aber offensiv in den Umschaltmomenten immer noch sehr, sehr gut zusammen harmoniert, wo man auch einfach sagen muss, dass Ramsey der, finde ich, so ein kleines Phänomen ist, weil er regelmäßig auch Szenen hat, in denen er einfach den Ball relativ seltsam verstolpert. Trotzdem Spieler ist, der sehr, sehr gut darin ist, die Offensive auch nochmal mit zu verknüpfen mit dem Mittelfeld, sich selber da einzuschalten, der gerade in solchen Spielen wie gegen die Spurs natürlich dann auch eine Einstellung an den Tag legt, die einfach vorbildlich ist und da dann auch einfach einen richtig guten Tag erwischt hat. Also die Vorarbeit zum, war das 2-2, glaube ich, müsste es ja gewesen sein. Ich überlege gerade, 2-2 war das Traumtor von Aubameyang, ne?
Ja, das war das 2-2 von Lacazette, ja.
Von Lacazette? Das meine ich gar nicht.
Von Aubameyang war das 2-2 und das Lacazette war 3-2. Ja,
ja, genau. Ja, ich meine das 2-2. Das war halt auch einfach fantastisch gemacht. Also der Lauf war richtig gut, dann da so querzulegen, direkt mit dem ersten Kontakt, das hat er klasse gemacht.
Ja, das war der Bellerin-Pass auf Ramsey und der
legt ihn dann. Das war ein geiles Tor. Allein der Pass von Bellerin vorher, aber auch, da dachte ich auch, meine Güte, das hat man von ihm jetzt auch noch nicht so häufig gesehen.
Ja, genau. Also die vegane Ernährung schlägt dann doch durch, ne? Also,
ja, absolut positiv.
Ja, genau. Ramsey hast du angesprochen, war sicherlich ohne Frage doch seine beste Leistung in dieser Saison.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Ja, aber gut, hat ja auch nicht wirklich so viel Spielzeit gehabt, aber da muss ich wirklich sagen, war ich auch wirklich positiv überrascht, dass er auch so ohne Cut im Endeffekt ins Spiel reingekommen ist, gleich mit dem Einfluss auch auf das Spiel. Das war wirklich, wirklich sensationell gut. Das muss man wirklich sagen. Wo wir gerade im Mittelfeld sind, Mesut Özil konnte ja nicht spielen. Jetzt also es ranken sich ja mehrere Mythen um, warum nicht. Jetzt ist ja die aktuelle Variante Rücken und das schon seit angeblich letzter Woche. Deshalb hat er ja auch nicht in der Europa League mitspielen können. Mhm. Wie siehst du das momentan? Also jetzt mal auf das Spurs-Spiel, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus gesehen. Macht er sich gerade in dem System so ein bisschen über? Also so gefühlt ist es ja nicht so, als ob man ihn jetzt zumindest in den letzten Spielen irgendwie großartig vermisst hätte.
Da muss ich erstmal vorab sagen, das Spiel gegen Bournemouth konnte ich leider nicht sehen. Insofern kann ich da schwer beurteilen, inwiefern er gefehlt oder nicht gefehlt hat. Dann grundsätzlich die Rückenprobleme, das kaufe ich ihm ab, weil das auch in der letzten Saison ja schon mehrfach Thema war, weil Wenger das nochmal betont hat, dass das Thema war. Also, dass er da Probleme hat oder das zumindest wahrscheinlich ist, das glaube ich schon. Und ansonsten gibt es ja verschiedene Perspektiven. Also, wer mir bei Twitter folgt, weiß, dass ich ein ziemlich großer Mesut-Fanboy bin, immer noch. Ungeachtet dessen tendiere ich mittlerweile auch dazu zu sagen, Arsenal braucht ihn in der Form nicht mehr. Was weniger an ihm liegt und mehr daran, dass man jetzt eine Möglichkeit gefunden zu haben scheint, gut ohne ihn klarzukommen. Und deswegen tendiere ich mittlerweile dazu zu sagen, in Anbetracht seines Alters, in Anbetracht der andauernden Probleme, die er jetzt gesundheitlich auch immer so ein bisschen hat, und das spielt natürlich auch eine Rolle, er war jetzt in letzter Zeit einfach sehr häufig angeschlagen und bindet aber trotzdem finanziell extrem große Ressourcen, und da muss man sich dann schon irgendwann überlegen, ist er das im Gesamtpaket noch wert? Ich halte ihn immer noch für einen der besten Offensivspieler Europas, wenn er eben entsprechend eingebunden wird. Aber gerade so in dieser Ausrichtung der ersten Halbzeit gegen die Spurs, in der zweiten hätte man ihn nochmal eher deutlich besser einbinden können, aber auch da passt ein Spielertyp wie Ramsey, finde ich, nochmal ein Stück besser, braucht man ihn so in der Form einfach nicht. Das ist ein Stück weit meine Meinung, weil er immer noch einer ist, der in erster Linie dann glänzt, wenn es eben um Ballbesitzspiel geht, wenn es darum geht, wie lässt man den Ball durchs Zentrum gut zirkulieren, wie kann man es verlagern auf die Flügel, wie kann man dann auch vertikal spielen in die Spitze. Aber dieses sehr intensive Spiel, was mehr auf Umschaltmomente ausgelegt ist, wie man es in der ersten Halbzeit hatte, mit einer enormen Intensität gegen den Ball, mit einer enormen Intensität ohne Ball und da dann wiederum auch mehr zu gucken, dass man über die Physis, über Tempo aus den Bewegungen heraus Gefahr ausübt, ist nicht unbedingt sein Spiel. Vor allem jetzt nicht mehr wirklich, dadurch, dass er eben auch älter wird. Und ich habe auch das Gefühl, das merkt man ihm durchaus an, wenn ich das so vergleiche mit den letzten Jahren und auch gerade mit seiner Zeit bei Werder und anfangs bei Real. Da war er physisch einfach auch nochmal ein anderer Spieler. Also er hat gerade bei Real zwischenzeitlich physisch wahnsinnig zugelegt, ist extrem gut darin geworden, Bälle abzustürmen und gleichzeitig auch nochmal eine gewisse Präsenz reinzubringen. Da finde ich, hat er in den letzten Jahren dann wiederum so ein bisschen abgebaut, was auch an den Problemen gesundheitlicher Art liegen kann. Deswegen mittlerweile, ich dachte am Anfang eigentlich, er passt hervorragend zu Emery, weil eben das typische 4-2-3-1 mit einem kleinen Spielmacher aus der Zentrale war ja eigentlich immer so ein bisschen Handschrift von ihm. Bei PSG dann nicht mehr wirklich, da ging es immer in Richtung 4-3-3, aber ich dachte trotzdem, okay, gerade so dieser Valencia-Stil von damals, wo es mit Mata, Silva und Villa hatte, würde eigentlich hervorragend zu ihm passen, aber irgendwie hat das ja bei Arsenal nicht so wirklich funktionieren wollen oder er ist gedanklich einfach davon ab. Insofern, ich würde nicht sagen, Mesut hat sich überflüssig gemacht, sondern Arsenal hat eine Entwicklung genommen, die ich grundsätzlich Stand jetzt erstmal als positiv beschreiben würde, sodass man auf ihn eben nicht mehr angewiesen ist. Und meiner Meinung nach war man in den letzten Jahren definitiv auf ihn angewiesen, auch wenn er immer wieder in die Kritik geraten ist.
Ja, hast du wirklich, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also es ist definitiv ein Problem des derzeitigen Systems, was sich dann quasi mit ihm so ein bisschen beißt. Du hast von Physis im Mittelfeld gesprochen. Da haben wir ja Gott sei Dank jetzt einen neuen, auch wenn er rein größentechnisch nicht so aussieht, mit Lucas Torreira. Was sagst du zu seiner Leistung gestern? War, glaube ich, der verdienteste Treffer für jeden Spieler auf dem Platz gefühlt.
Ja, ich habe mich tierisch gefreut. Also es ist, glaube ich, das Paradebeispiel eines Sympathiespielers. Das ist ja im Prinzip, seit er da ist, von der ersten Minute an, als er auf dem Platz stand, mochten ihn die Leute. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum. Also er ist wirklich im Prinzip das, was Arsenal im Mittelfeld seit Jahren händeringend und mehr oder weniger verzweifelt gesucht hat. Weil er der perfekte Ballonspieler Stand jetzt ist, weil er ohne Ball extrem viel arbeitet, weil er sich clever bewegt, weil er Räume gut zuläuft, weil er eben auch am Ball wirklich was kann. Wenn ich das vergleiche mit Coquelin, der regelmäßig in den letzten Jahren irgendwie zum Einsatz kam. Das war halt ein Trauerspiel, sobald er irgendwie den Ball hatte, sobald er sich im Ballbesitz positionieren musste, da war er im Prinzip ein halber verschwendeter Mann auf dem Platz. Und jetzt mit Torreira hat man da jemanden, der defensiv extrem gute Arbeit leistet, der aber gleichzeitig im Ballbesitzspiel auch eine Bereicherung ist, weil er sehr sicher am Ball ist, weil er pressingresistent ist, was Xhaka ziemlich abgeht und trotzdem auch nach vorne einfach einen gepflegten Ball spielen kann. Und dann das Tor von ihm, geil. Also da dann in der Minute noch so mit nach vorne durchzuziehen, obwohl er da defensiv die ganze Zeit rackern musste, wie gestört, und dann da auch einfach so einen Gewaltschuss rauszuhauen, da hat man gemerkt, dass er auch einfach tierisch Bock hatte auf das Tor. Und freut mich. Also ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich mag ihn als Spieler auch sehr gerne, weil er eben nicht einfach nur so ein Kämpfer und Klopper ist, sondern auch am Ball richtig was kann. Und das passt gerade einfach perfekt, gerade in der Kombi mit Granit dann noch.
Ja, er ist also, wie du sagst, ein absoluter Sympathieträger, ne? Weil er sich auch wirklich mit seinem ganzen Körper auch in jeden Zweikampf reinhaut, ne? Also, und wenn er den Ball mit dem Kopf abwehren muss, ist das auch egal. Im Liegen. Ja, also er macht ja wirklich alles. Und das ist ja das halt, was du schon sagst, das lieben die Leute. Und wenn das dann noch gepaart ist, also auch mit fußballerischer Qualität, ist das natürlich relativ selten, sowas zu finden. Und du sagst es eben auch von diesem zeitlichen Moment her, dass wir eigentlich ewig lange so einen Spieler eigentlich ja seit Patrick Vieira im Endeffekt gesucht haben, ist natürlich dann nochmal so eine Komponente, die das Ganze dann nochmal zusammenschweißt. Und auch mit Granit Xhaka gebe ich dir vollkommen recht, absolut eine Kombination, die irgendwie zusammen tickt, ne? Also das passt halt irgendwie. Du zwei Spieler hast, die zusammen einfach irgendwie gut funktionieren. Und ich glaube, dass die auch beide voneinander eigentlich auch ganz gut da profitieren und sich vielleicht auch noch besser in Szene setzen können. Vielleicht nochmal abschließend auch, um den defensiven Part des Ganzen gestern abzuschließen. Was machst du aus dieser aus diesem Wechsel Viererkette, Dreierkette, die Emery so ein bisschen vornimmt, mit dem Personal, was wir haben? Findest du das, dass das ein Systemwechsel an sich ist oder eher bedingt dadurch, dass wir momentan beispielsweise mit Nacho Monreal vielleicht einen Spieler haben, der uns da durch seine Verletzung extrem abgeht bei gewissen Formationsbildungen?
Ich glaube beides ein bisschen. Also ich hatte es gestern noch gelesen, es ist relativ passend, also nach Motto Arsenal mit dem typischen Prinzip Dreierkette und mehr Verteidiger, weil meine Abwehrspieler zu schlecht sind. Also das hatte ich gelesen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es schon irgendwie wahr ist. Ein Stück weit war ich trotzdem überrascht, weil Dreierkette nicht automatisch heißt, dass deine Verteidiger besser werden. Und es heißt auch nicht automatisch, dass die Defizite, die deine Verteidiger haben, besser kaschiert werden. Aber momentan kriegt man das tatsächlich sehr gut hin. Denn sowohl Mustafi als auch Sokrates sind im Aufbau absolut keine sonderlich begabten Spieler. Die sind im Ballbesitz keine sonderlich begabten Spieler. Gerade bei Mustafi kann ich regelmäßig nur den Kopf schütteln, was grundsätzlich so das Positionsspiel in der Defensive angeht. Und das sind eigentlich Aspekte, die auch in der Dreierkette regelmäßig zum Verhängnis werden können. Vor allem, wenn dann die Abstimmung mit den Wingbacks nicht stimmt. Zumal auch sowohl Bellerin als auch Kolasinac keine Spieler sind, die im defensiven Positionsspiel irgendwie hervorstechen. Aber gegen Bournemouth scheint man es gut gemacht zu haben, was so die Stats angeht zumindest. Und gestern gegen die Spurs war es defensiv eine richtig gute Leistung, weil man einfach insgesamt wenig zugelassen hat. Und die Truppe scheint sich da hinten in Kombi gut eingespielt zu haben. Gerade so diese Verbindung mit Holding, der dann wiederum eher so ein Gegenpol ist zu Sokratis und Mustafi, weil er eher ein Spieler ist, der über Stellungsspiel kommt, der über Ballbehandlung und Co. kommt. Insofern bringt der da, glaube ich, eine ganz gute Balance rein. Was Nacho angeht, da sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass man wieder zur Viererkette zurückkehren muss, nur weil er wiederkommt, weil er im Endeffekt der flexibelste und cleverste von allen Abwehrspielern bei Arsenal ist. Also den kannst du im Prinzip problemlos im derzeitigen System dann als linken Wingback statt Kolasinac einbinden, weil er defensiv cleverer ist, weil er offensiv aber im Ballbesitz mindestens genauso gut ist. Du kannst dann aber wiederum auch überlegen, ihn als einen der Innenverteidiger bzw. Halbverteidiger hinten einzubinden. Und dann hättest du da halt eher einen Spieler, der auch am Ball nochmal deutlich besser ist. Also ich glaube, es ist eine Kombi aus beiden. So ein bisschen Angst vor der eigenen Defensivschwäche und deswegen gucken, wie kann man das kaschieren. Plus dann eben reagieren auf Probleme bei Außenverteidigern, die man hat. Weil eben Kolasinac im Endeffekt auch einfach deutlich besser eingebunden ist, wenn es um eine Wingback-Rolle geht und Bellerin zuletzt auch.
Ja. Apropos reagieren, wir haben ja gestern ja eine wirklich starke Reaktion gezeigt. Ne? Trotz starker Halbzeit waren wir ja zurück und dann haben wir es ja eigentlich nach anfänglichem ja, erhöhten Ballbesitz der Spurs eigentlich dominierend in der zweiten Halbzeit natürlich gemacht. Glaubst du, dass gegen die Spurs gestern diese ja, dieser Wille, diese Mannschaftsleistung im Endeffekt ein Abbild von dem war, was Emery relativ jetzt in kurzer Zeit implementiert hat bei Arsenal?
Finde ich ein Stück weit schwer zu sagen. Es wird ihm ja definitiv aktuell zugeschrieben, nach dem Motto, Arsenal hat eine völlig veränderte Mentalität und man tritt ganz anders auf. Und ich würde zur Hälfte sagen, es stimmt. Weil ich schon finde, dass man insgesamt anders auftritt und weil man so diesen, wie soll ich es ausdrücken, also in den letzten Jahren unter Wenger, gerade so bei dieser Auswärtsschwäche am Ende, hatte man schon das Gefühl, da war einfach ein ziemlicher Verlustkomplex, sage ich mal. Da war schon regelmäßig der Eindruck, es kommt ein Rückschlag und die Truppe glaubt nicht mehr so richtig an sich. Also den Eindruck hatte ich schon, das ist aktuell definitiv anders. Die Frage ist halt trotzdem immer so ein bisschen, inwiefern ist das auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dadurch, dass regelmäßig geschrieben wird, Emery hätte schon den ganzen Verein irgendwie verändert, eventuell glauben es dann auch irgendwann die Spieler und dann wiederum spiegelt es sich auch im Platz wieder. Also ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Eine Veränderung ist da. Ob sie jetzt wirklich so gravierend ist, weiß ich nicht. Das, was man so aus London hört, was den Verein angeht, scheint da ja definitiv eine ziemliche Veränderung stattgefunden zu haben. Wäre auch verwunderlich, wenn nicht, bei den ganzen personellen Veränderungen, die da stattgefunden haben. So viel glaube ich schon. Es ist ein Stück weit auch Resultat von seiner Arbeit. Am Anfang wurde es mir ein bisschen zu sehr herbeigeredet und schön geredet, weil ich da auch mit den Leistungen spielerisch noch nicht sonderlich einverstanden war. Da war eine Menge Glück dabei, fand ich. Aber ja, der Auftritt gestern gegen die Spurs, das war eine hervorragende Leistung, das kann man nicht anders sagen. Und das war auch von der Einstellung und vom ganzen Auftreten auf dem Platz eine hervorragende Leistung. Also da hatte ich zwischenzeitlich so ein bisschen Reminiszenzgefühle, was den Klopp-BVB anging. Natürlich nicht in der Perfektion, was Pressing und Co. angehen, aber so diese Intensität und diese Gier auf jeden Ball, die da gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase da war, das war schon ein Stück weit beeindruckend. Und das habe ich so bei Arsenal in den letzten Jahren noch ganz, ganz selten bis eigentlich nie gesehen.
Ja, also wir waren auch wirklich sehr begeistert davon. Abschließend vielleicht noch kurz, was glaubst du, was kann man aus diesem Spiel, aus diesem ja, aus dieser mentalen Leistung und spielerischen Leistung, die man gestern abgeliefert hat, jetzt für die nächsten Wochen mitnehmen. Insbesondere jetzt auch mit United am kommenden Mittwoch. Glaubst du, dass wir das ja auch so ein bisschen uns gestärkt quasi in die nächsten harten Wochen bringt?
Das glaube ich schon. Jetzt nicht unbedingt gegen jeden Gegner und für jedes Spiel. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist für das Team, für den Trainer und für den Verein und die Fans insgesamt, dass man jetzt mal gemerkt hat, okay, es geht gegen ein Top-Team und die Spurs sind meiner Meinung nach ein Top-Team, weil sie unter Pochettino einfach eine richtig gute Entwicklung genommen haben und weil sie jetzt gerade zuletzt gegen Chelsea auch gezeigt haben, wie gut sie im Endeffekt spielen können. Und insofern ist, finde ich, die wichtigste Erkenntnis, dass man jetzt sowohl gegen Liverpool als auch gegen die Spurs gezeigt hat, dass man eben in Spielen gegen Top-Teams auch wieder mithalten kann. Und zwar nicht nur mithalten kann, sondern teilweise auch selber richtig gut spielen kann und auch selber richtig gute Akzente setzen kann. Und dann eben auch mal, wie jetzt gestern, ein Spiel drehen kann, wenn gerade viel gegen einen läuft. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die man taktisch mitnehmen kann, weil man da eben auch sehr gut reagiert hat, vorher auch schon agiert hat, was die Einstellung angeht. Man hat eine richtig gute Leistung gezeigt und hat dann mit Rückständen eine richtig gute Reaktion gezeigt. Und das sollte eigentlich allen Beteiligten definitiv sehr viel Mut geben, auch für die kommenden Wochen. Was jetzt United selber angeht, glaube ich tendenziell eher nicht. Weil sie mit dieser extrem passiven Spielweise, die sie unter Mourinho haben, im Endeffekt so ein Paradebeispiel für einen Gegner sind, der eigentlich im Endeffekt völlig unbeeindruckt davon ist, was um ihn herum stattfindet. Das ist mal gut, häufig schlecht. Ich persönlich mag die Art und Weise zu spielen gar nicht. Was das Spiel gegen Arsenal angeht, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich nicht glaube, dass United von der Spielweise Arsenal sonderlich gut liegt. Aber das sehen wir im Endeffekt dann. Aber grundsätzlich kann man aus dem Spiel gegen die Spurs eine Menge Positives mitnehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass es der Fall sein wird. Allein schon für die Stimmung. Also wann hat man zuletzt mal in einem Spiel von Arsenal bei einem Heimspiel das Gefühl gehabt, das Stadion brennt und da ist ein Hexenkessel? Das war gestern definitiv der Fall. Zumindest ist es bei The Zone so rübergekommen. In den vergangenen Jahren wird das, glaube ich, sozusagen das letzte Attribut gewesen sein, was man dem Emirates gegeben hat.
Ja, das ist wohl wahr. Ja gut, dann hoffen wir, dass sich dieser Schwung tatsächlich auch realisiert in den nächsten Spielen. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute deine Zeit hattest, mit uns hier das Spiel noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und wünschen wir dir noch einen schönen Abend und hoffen, dass wir uns bald mal wieder hören.
Jo, da nicht für. Hoffe ich auch und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und einen weiterhin schönen Podcast.
Jo, danke dir. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Letzter Teil in dieser Episode 93 vom German Gunners Podcast. Wir blicken auf den Spieltag 15 in der Premier League und unsere Partie bei Manchester United. Am Mittwochabend um 21 Uhr live bei The Zone zu sehen. Was spricht für uns, dass wir die Serie auf 20 Spiele ausbauen in Folge ungeschlagen?
Ich glaube einfach der neue Trainer, die neue Mentalität. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, da haben wir uns natürlich bei Manchester United oftmals mehr als schlecht verkauft, sagen wir es mal so. Es gab natürlich auch Highlights, man denke an Danny Welbeck im FA Cup zurück, aber grundsätzlich war es halt immer so ein bisschen ein Problem, dieses Kuschen bei den anderen großen Teams. Ich denke, dass wir das dem Grunde nach eigentlich in dieser Saison unter Emery relativ schnell abgelegt haben. So dass ich jetzt keinen Grund sehen würde, warum wir nicht auch bei United punkten können und warum auch nicht dreifach. Ne? Also United ist momentan halt nicht in einer wirklich guten Verfassung. Und dann kann man auch dort mal drei Punkte mitnehmen. Also das spricht vom Grundsatz her meiner Meinung nach dieses Jahr nichts dagegen.
Ist das nach dem Chelsea-Spiel am zweiten Spieltag ja das erste Auswärtsspiel wieder bei einem der großen Mannschaften, sagen wir es mal so, auch wenn United als derzeit Siebter mit 22 Punkten und einem negativen Torverhältnis, ja, wohlgemerkt, vielleicht nicht ganz so in der Form ist. Zwei Siege aus den letzten fünf Spielen bei United, 2-1 in Bournemouth und 2-1 gegen Everton Ende Oktober, Anfang November. Mourinho hat gesagt, nach dem 2-2 gegen Southampton am Samstag, es fehlen ihm die Mad Dogs. Sagen wir mal so, offensiv finde ich United immer noch richtig, richtig stark und gut. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Aber die Devise muss sein, in der Defensive beschäftigen und eben auch im Mittelfeld die Überlegenheit bekommen. Sehr anfällig in der Abwehr, schon 23 Gegentore. Also man muss die, glaube ich, beschäftigen.
Ja, man muss sie definitiv bespielen. Also man hat samstags, ich habe das Spiel gegen Southampton habe ich gesehen. Also man kann sie relativ leicht auch hinten knacken. Sie stehen da definitiv nicht gut. Auch die Absicherung außen im defensiven Mittelfeld ist momentan nicht überragend bei United, auch wenn dort im Mittelfeld natürlich immer noch wirklich sehr namhafte Spieler auch gespielt haben, auch beim Spiel bei Southampton. Und man muss halt auch sagen, dass sie insgesamt auch von der Struktur nicht besonders dem United-Team entsprechen, was man noch, vor Jahren unter Ferguson und Ähnlichem gesehen hat. Also trotz des Ausgleichs gegen Southampton in relativ kurzer Zeitfolge kam dann nicht mehr wirklich viel, sondern man fiel relativ schnell wieder in so einen leicht verwaltenden und doch eher unsicheren Fußball zurück. Also von daher gebe ich dir recht, musst du natürlich schauen, dass du sie bespielst, dass du sie möglichst mit ihren guten Stürmern wie Martial beispielsweise halt vom Tor selbst weghältst. Und dann kannst du natürlich da auch die Schwächen, die sie momentan defensive ohne Frage haben, mit den Stürmern, die wir zur Verfügung haben, auch in jedem Fall ausnutzen.
Ist natürlich auch ein wenig den Verletzungen geschuldet, die bei Man United so ein bisschen an die gute alte Arsenal-Zeit erinnern. Im November verletzen sich die Spieler. Alexis fehlt längere Zeit. Ist vielleicht jetzt nicht so ganz gravierend, aber wir kennen das aus früheren Zeiten. Meistens haben die Spieler, die bei Arsenal mal gespielt haben, dann mit ihrem derzeitigen Verein immer für Tore gesorgt, wenn sie gegen uns gespielt haben. Es ist also schon mal gut, dass er nicht dabei ist, wenngleich natürlich auch sowieso fraglich gewesen wäre, ob er gespielt hätte unter Mourinho. Und in der Verteidigung halt Lindelöf, Damian, alles Spieler, die angeschlagen sind und teilweise auch verletzt. Also Lindelöf auf alle Fälle fällt aus am Mittwoch. Und ja, das sollte man auf alle Fälle nutzen. Das heißt, wie machen wir das? Wir haben die Problematik, dass uns Xhaka fehlt wegen fünfter gelber Karte. Guendouzi für ihn wäre die natürlichere Herangehensweise als im Vergleich zu einer kompletten Taktikumstellung.
Ich gehe da ganz stark von aus. Wir haben ja jetzt auch gegen die Spurs gesehen, dass Guendouzi auch dort ins Spiel gekommen ist. Er ist ein Spieler auch für diese Spiele. Also er ist zwar noch sehr jung, aber er hat einfach diese Mentalität, die du brauchst, um in solchen Spielen zu bestehen. Er geht da wirklich furchtlos rein. Von daher glaube ich auch nicht, dass er ein Problem hat mit der Atmosphäre Old Trafford oder ähnliches oder dem Kaliber United. Für mich wäre es die denklogische Variante. Man kann natürlich überlegen, klar, setze ich da jetzt Elneny hin, weil ich nicht mit Torreira und Guendouzi zwei so junge Spieler haben will. Für mich meiner Meinung nach kein Argument, weil ich Torreira nicht als so junge Spieler, also er ist zwar jung, aber er verhält sich nicht so. Und auch bei Guendouzi, ich finde, dass er immer reifer wird und immer klügere Entscheidungen trifft mit Spiel zu Spiel. Und von daher für mich Guendouzi, definitiv.
Andere Möglichkeit wäre Ramsey, aber weiß man natürlich nicht. Das würde dann sozusagen wieder für vorne in gewisser Weise das Spiel ein wenig entlasten, weil wir dann mehr Optionen hätten. Wir könnten dann also mit Aubameyang und Lacazette spielen. Vorausgesetzt, Özil spielt nicht, wonach es derzeit wohl aussieht. Der Nachteil einer Ramsey-Positionierung wäre natürlich, dass man relativ viel an defensiver Absicherung rausnehmen würde. Womit wir bei der nächsten Frage wären, Dreier- oder Viererkette. Also hängt sehr viel davon ab, wie Mustafi durch seine Angeschlagenheit kommt, aus meiner Sicht. Wenn Mustafi verletzt sein sollte oder zumindest nicht fit ist, denke ich, geht er auf Viererkette zurück mit Kolasinac links, Bellerin, Holding und Sokratis. Sollte Mustafi spielen können, wie gesagt, es gab noch kein genaues Update, auch nach dem Spiel war Özil eher das Hauptthema als Mustafi. Würde ich behaupten, wenn er fit ist, dann bleibt es bei der Dreierkette, weil Kolasinac einfach in dem Gefüge etwas besser funktioniert. Und wenn man dann eben mit der Dreierkette spielen würde, könnte man Guendouzi eigentlich auch ganz gut einbinden neben Torreira, weil er ja auch durchaus offensivere Qualitäten hat. Und könnte dann überlegen, ob man mit Ramsey vielleicht auf der 10 spielt, Iwobi, Mkhitaryan, Aubameyang oder sagt Aubameyang über den Flügel Lacazette. Gibt es genug Möglichkeiten dann?
Ja, ist halt mittlerweile dann die Wahl, eben, die uns der Kader eben auch bietet, ne? Mit den verschiedenen Optionen dort zu spielen.
Trotzdem kann, der Ausfall kann nur positiv von Xhaka also, natürlich der Ausfall unnötig.
Der Ausfall von Xhaka definitiv unnötig. Andererseits habe ich...
Hätte dann lieber gegen Huddersfield fehlen können.
Auch so selten so ruhig gesehen, trotz diverser Beschimpfungen der Spurs-Spieler. Also da hat er sich schon sehr, sehr zusammengerissen. Und
dass er in so einem Spiel eine gelbe Karte bekommt, das gehört zu seiner DNA auch dazu.
Definitiv. Und im Verhältnis gesehen ist halt die Frage, manche Sachen sind eben ohne gelbe Karte durchgegangen, die, glaube ich, gleichwertig von der Intensität waren. Also klar, kann man sich jetzt lange drüber streiten, macht keinen oder ändert es nicht. Man muss halt eben jetzt gucken, wie wir Xhaka ersetzt bekommen an der Stelle. Aber ich glaube, da haben wir verschiedene Optionen. Du hast ja gerade schon aufgezählt. Also wir sind da jetzt auch eben nicht so ausrechenbar und so klar planbar, auch von der Ausrichtung her, wie wir es halt in früheren Jahren halt immer waren.
Was auch gegen Elneny sprechen sollte, wäre, dass wir keinen Innenverteidiger haben und er, glaube ich, einer der wenigen ist, der es spielen könnte, theoretisch. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt für die Sechserposition in Anführungsstrichen opfern. Unklar noch, was mit Monreal ist. Da hieß es irgendwie, wäre fraglich für das Spurs-Spiel. Ich meine, vielleicht ist er wieder fit für Mittwoch, aber wäre dann nach der langen Verletzungspause vielleicht auch nicht ideal, ihn gleich da reinzuwerfen. Also, sagen wir mal so, es gibt genug Optionen, um den Ausfall aufzufangen, aber gibt es eigentlich nur eine wirklich valide Alternative, nämlich mit Guendouzi zu spielen. Großer Schritt für ihn natürlich auch, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er bei Chelsea auch schon gespielt.
Definitiv,
ja. Deswegen sozusagen der natürliche Ersatz. 8 Punkte ist der Vorsprung auf Manchester United. Es wäre ganz schön, wenn er eigentlich nicht kleiner werden würde nach dem Spiel. Ich denke, dann hätte man zumindest einen Konkurrenten nach einem mehr als einem Drittel der Saison zumindest auf Abstand. Und da muss man eben mal gucken, inwieweit das Spiel Möglichkeiten lässt, auch 3 Punkte zu entführen. Wäre ganz wichtig, weil die Konkurrenz um die vorderen Plätze eher einfache Spiele hat. Also wir haben jetzt sozusagen mal den Sandwich mit den zwei doch sehr schwierigen Spielen. Chelsea hat das die Woche, Tottenham hat das die Woche davor mit Chelsea und Arsenal, also irgendwann trifft es halt jeden. Man City bei Watford, gut, ich meine, Man City kann sich sogar mal ein Unentschieden leisten und es ist jetzt kein großes Drama, weil man eigentlich davon ausgehen könnte, dass der Kader insgesamt zu gut ist über die gesamte Saison. Bei Liverpool nach dem 1-0 gegen Everton, die spielen am Mittwoch 2045 in Burnley. Ja, irgendwann muss auch Liverpool mal stolpern, also so viel Glück kann man gar nicht mehr haben.
Ja, es wird knapper, ne? Es wird also knapper, muss man wirklich sagen. Zumindest. Und die Leistung unter der Woche in der Champions League war ja auch nicht wirklich überzeugend, muss man sagen. Also da haben sie sich teilweise ja auch sehr defensiv. Naja, dumm angestellt, ich hätte zu viel gesagt, aber nicht entsprechend dem.
Es fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft offensiv momentan gerade eher. Aber gut, momentan gewinnen die halt die Spiele noch und stehen mit 36 Punkten, halt 6 Zähler vor uns schon. Gut, Auswärtsspiel in Burnley beim Tabellenvorletzten müsste man jetzt eigentlich gewinnen, aber vielleicht gibt es ein Upset. Chelsea auch am Mittwoch um 20:45 bei den Wolves. Ja, sehe ich momentan auch keine so große Stolpergefahr. Nee.
Nachdem sie bei uns unentschieden gespielt haben, ging es steil bergab.
Ja, das stimmt. Nee. Aber trotzdem, Chelsea scheint insgesamt dann selbst aufgrund des Punkts, den Wolverhampton bei uns geholt hat, einfach zu gut. Und ja, im grauen Mittelfeld der Tabelle Wolverhampton. Die Spurs zu Hause gegen Southampton
mit neuem Trainer. Vielleicht neuem, wer auch immer, Trainer.
Aber jedenfalls nicht mehr mit dem alten Trainer.
Auch eine sehr komische Personalie. Also ich meine, zeitraumtechnisch nicht, dass man den
Schritt getan hat. Aber du musst es zeitraumtechnisch jetzt so machen, dass du vor den vielen Spielen in der nächsten Zeit dann nochmal einen Impuls setzt. Also ansonsten gehst du, und wir wissen ja, Mark Hughes hält es nie lange irgendwo aus.
Stimmt, er war tatsächlich aber, würde ich sagen, fast die beste Saisonleistung der Saints gegen trotzdem United. 9 Punkte. Aber es war halt bitter. Ne? Also 5 von 27 Spielen, die er, glaube ich, gemacht hat, hat er nur gewonnen als Trainer der Saints. Also das reicht halt nicht aus und insbesondere nicht in der Premier League.
Das muss man einfach so sagen. 9 Punkte nach 14 Spielen, das ist halt Absteigerbilanz und Southampton hat insgesamt, glaube ich, doch etwas höhere Erwartungen. Also sowohl für Spurs als auch für Chelsea, Liverpool und Man City machbare Aufgaben. Wäre natürlich umso besser, wenn wir da jetzt keine zu viele Punkte liegen lassen im Old Trafford. Was steht noch an? Am Dienstagabend Bournemouth gegen Huddersfield. Ja gut, kann man, glaube ich, zumindest mit einem Auge mal hinblicken, weil Huddersfield steht ein Platz über dem rettenden Ufer. Brighton Crystal Palace. Ja, West Ham gegen Cardiff. Ja, na gut. Also dann doch ein eher Mauer-Spieltag, was die Großnamen angeht, am Dienstag. Aber natürlich wichtige Punkte, weil es ist eng unten. Zwischen Platz 18 oder Platz 19 mit 9 Punkten und Platz 13 mit 15 Punkten liegen halt nur 6 Zähler. Da darfst du dir auch nicht so viele Ausrutscher leisten.
Er muss halt konstant punkten, und auch muss, in dem Bereich.
Und ne? Genau, konstant punkten. Ansonsten am Mittwoch noch 2045 Everton Newcastle. Ja, Fulham gegen Leicester und dann eben die Spiele von Chelsea, Arsenal und den Spurs. Ja, sozusagen dann auch jetzt nicht tragisch, dass The Zone nur 2 Spiele überträgt, weil es doch die deutlich spannendsten sein könnten. Wobei ich eben, wie gesagt, bei Man City jetzt nicht sehe, dass sie in Watford in irgendeiner Form straucheln. Das Spieltag 15 in der Premier League. Heute noch zur Erinnerung, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon ausgelost worden, aber 20.30 Uhr heute deutscher Zeit die Auslosung für den FA Cup, dritte Runde. Dann am 1. Januar-Wochenende traditionell gespielt, werden wir natürlich im Blog auch nochmal aufgreifen. Gut, ich glaube, wir haben alles in Episode 93, was zu besprechen war. Wir hören uns relativ bald wieder, weil das Programm wird dicht und die Spiele werden interessant.
Und wir dichter, oder?
Ja, genau. Deswegen, ja, in der Woche sollten wir spätestens wieder zurück sein. Es gibt ja einiges auch zu besprechen. Hoffen wir mal, dass wir ganz gut mit dem Schwung aus dem Derby-Sieg ins Old Trafford fahren und dann gucken wir mal, was gut passiert. Gut
durch die englische Woche kommen.
Ja, ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine englische Woche. Alle Ligen spielen, nur natürlich die deutsche nicht. Da weder Pokal noch Liga, da muss man sich nicht wundern, wenn man keine Einnahmen generiert.
Das stimmt und naja, gut. Aber wir haben ja was zu tun. Wir haben viele Spiele, die wir gucken können, die wir nachher besprechen können. Und natürlich insbesondere unseres bei United. Und dann natürlich auch, wie du schon sagtest, wird der Spielplan einfach enger.
Es geht dann am Samstag weiter gegen Huddersfield zu Hause. Dann, das ist natürlich ein absolutes Must-Win-Game.
Definitiv. Dann kommt die Europa League mit dem letzten Spiel, wo man wieder schauen kann, dass wir die vielversprechenden Youngster noch mal zu sehen kriegen.
Und dann spielen wir in Southampton und gegen Burnley, glaube ich, zu Hause. Also das sind alles mit nach dem United-Spiel bis zum Liverpool-Spiel Ende des Jahres sind ein paar sogenannte Drei-Punkte-Spiele, die man auch wirklich einhamseln
und
muss.
Schlag auf Schlag halt, ne?
Und also Schlag auf Schlag. Zwischendurch nochmal Derby gegen die Spurs im Carabao Cup.
Ja.
Ob die allerdings nach der Schmach von gestern nochmal antreten?
Ja, man weiß es nicht.
Das weiß man nicht. Aber vielleicht haben sie noch ein paar Bananen übrig.
Genau. Es ist alles drin. Also wir sind auf jeden Fall dabei.
Wir haben Bock.
Und genau, wir haben Bock und wir gehen das Level und die Pace mit. Und hören uns definitiv kurzfristig wieder.
Gut, dann wie immer, falls es Fragen, Anregungen, Kommentare, Lob, Kritik gibt, E-Mail germangunners@googlemail.com, facebook.com/germangunner ist die Facebook-Seite am besten für Fragen und kurze Anregungen via Twitter @germangunners@medispolis und die Webseite, das Blog zu erreichen unter germangunners.com, wo es natürlich auch dann einiges zur FA Cup-Auslosung gibt und natürlich Vor- und Nachberichterstattung zum United-Spiel. Wir wünschen euch eine angenehme Vorweihnachtswoche und bis bald. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.